Als Lesungstext lese ich Wort von Paulus, die ein bisschen ähnlich klingen wie die Worte aus dem 2. Timotheusbrief, den ich als Eingangswort gelesen habe. In diesen Worten vergleicht der Paulus den Glauben mit einem sportlichen Wettkampf. Er schreibt Folgendes im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Liebe Gemeinde, ich bin kürzlich beim Zeitunglesen auf, wie ich finde, sehr spannende Persönlichkeit aufmerksam geworden. Es ist sogar ein Namensvetter von euch, liebe Evelyn. Er heisst nämlich auch Martin zum Nachnamen, der Mann, den ich meine. Einfach französisch ausgesprochen, Martin. Und zwar mit Vornamen Guillaume, Guillaume Martin. So heisst einer von den vielleicht auffälligsten Radprofis von der heutigen Zeit. Er ist schon 8-mal die Tour de France ganz gefahren, hat einmal sogar nach diesen äußerst harten 3 Wochen den 8. Schlussrang in der Gesamtwertung belegt, wo er in Paris eingefahren ist bei der letzten Etappe. Auffallen tut er aber nicht nur als starker Velofahrer, da gibt es ja noch eine Menge andere, sondern er ist gleichzeitig auch Philosoph. Er hat effektiv Philosophie studiert und gibt unterdessen Bücher raus, wo er die beiden Sachen miteinander probiert zu kombinieren, Radsport und Philosophie. Also man könnte sagen, er hat eine Art Philosophie vom Radsport entwickelt. Und er setzt den Radsport oder auch die Philosophie dann natürlich in Bezug zu aktuellen Gesellschaftsfragen. In einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, es dreht sich dabei alles um den Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv, also zwischen einem einzelnen Mensch und seinen Interessen und der Gemeinschaft und der Gemeinschaft ihren Interessen. Sokrates auf dem Rennrad. So heisst sein erstes Buch, das er herausgegeben hat. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass es ein grosser Erfolg geworden sei. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Radsport, der weiss, dass Radsport nicht etwa, wie man ja meinen könnte, ein Individualsport ist, ein Einzelsport, sondern erstaunlich fest eben auch ein Teamsport. Denn die Zusammenarbeit in den Teams, in der Radsportgruppe, die es gibt, die ist oft entscheidend wichtig. Nur ganz selten gewinnt ein Fahrer wirklich ganz allein zu 100% das Volk von seiner eigenen persönlichen Leistung ein Rennen. Viel häufiger geschieht das in Zusammenarbeit miteinander. Also man ist aufeinander angewiesen im Radsport. Ganz besonders gilt das natürlich dann, wenn sich eine Fluchtgruppe absetzt vom Feld und probiert, ins Ziel zu kommen, bevor sie wieder vom grossen Pulk der Fahrer vom Feld eingeholt werden. In so einem Moment ist ganz entscheidend, dass die Fluchtgruppe gut miteinander harmoniert. Sprich, dass man sich abwechselt mit der Führungsarbeit. Weil dann kommen sie viel kräftesparender und schneller voran. Wer das noch nie selber erlebt hat, es macht unglaublich viel aus, wenn man im Windschatten von jemandem fahren kann, gerade am Hinterrad, es geht so viel leichter, man muss fast nicht mehr rampen, als wenn man selber am Wind ausgesetzt ist. Also so kann man enorm Kraft sparen. Das ist gut und recht, die harmonische Zusammenarbeit von so einer Führungsgruppe. Aber, jetzt kommt das grosse Aber. Der Martin schreibt, dass in einer Fluchtgruppe immer, je näher man zum Ziel kommt, eine interessante Dynamik entsteht. Plötzlich verschwindet das gemeinsame Ziel immer mehr zugunsten vom eigenen, vom persönlichen Ziel von jedem Fahrer in dieser Fluchtgruppe. Logisch, jeder will ja das Rennen gewinnen. Irgendwann fängt der Erste an, sich im Windschatten zu verstecken. Oder anders gesagt, sich vor der Führungsarbeit zu drücken. Möglichst unauffällig, natürlich. Sobald das anfängt, dann merken es die anderen, schreibt Martin, blitzschnell. Man hat so ein Sensorium für das, wenn einer der Fluchtkollegen anfängt, sich zu drücken. Man entdeckt sofort und es ist hoch ansteckend. Alle anderen wollen dann sofort auch nicht mehr feiern. Also wer jetzt kann Kräfte sparen, so natürlich die Überlegung von jedem Einzelnen, der hat die beste Chance, dann auch im Schlussspurt zu gewinnen. Und das, der Versuch vom Ersten oder von allen, sich aus dieser Führungsverantwortung rauszustehlen, das kann in vielen Fällen dann das Ende bedeuten für die Fluchtgruppe. Und so ist es natürlich auch schon oft dann passiert, dass eine Fluchtgruppe kurz vor dem Ziel aufgehört hat zu harmonieren. Sie werden viel langsamer und das Feld kommt von hinten immer näher und von lauter Geplänkel werden die Flüchtenden eingeholt. Und jetzt also zieht der Guillaume Martin den Vergleich zu unserer heutigen Gesellschaft. Auch hier bei uns gibt es das Phänomen, sagt er, dass man sich will oder sich probiert, aus der Verantwortung rauszustehlen. Auch bei uns, in unserer Gesellschaft, probieren viele Menschen, sich irgendwo ein bisschen zu verstecken, in der grossen Masse, einfach ein bisschen so mitzuschwimmen mit dem Strom, ohne selber viel zu beitragen. Ja, nicht viel Verantwortung übernehmen, möglichst nicht auffallen. Einfach am besten vor allem auf meine Interessen schauen, ohne gross Aufsehen erregen und mich nicht einsetzen für die Gemeinschaft. Mir dünkt, das ist eine recht treffende Beschreibung so vom Zeitgeist, so wie ich ihn erlebe. Der Individualismus, der ja an sich auch seine erfreuliche Seite hat, der ist sehr gestärkt worden in den letzten rund 200 Jahren. Aber man hat das alle ein bisschen fest auf die Spitze getrieben, dünkt es mir, sodass eben der Gemeinschaftssinn immer mehr verloren gegangen ist. Und so verliert doch auch unsere Demokratie, wo wir so stolz sind drauf in der Schweiz, ihren wohl wichtigsten Pfeiler, nämlich, dass jeden und jede in einer Demokratie die Aufgabe, die Verpflichtung hat, selber einen Teil beizutragen, seine Steine zu tragen aufs Baugerüst, wie wir vorher in diesem Lied gesungen haben. Und gleichzeitig, dünkt es mir, das haben wir ganz besonders in der Corona-Zeit feststellen können, wächst doch in unserer Gesellschaft auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit, nach Solidarität. Viele Menschen spüren, vielleicht auch unbewusst, vielleicht zum Teil auch bewusst, dass doch etwas Entscheidendes fehlt, wenn ich nur auf meine eigenen persönlichen Bedürfnisse schaue. Und keine gute Balance herrscht zwischen Kollektiv und dem Individuum, zwischen dem Gemeinsamen und dem Einzelnen. Und in dieser Situation braucht es, und jetzt kommt Martin zum Punkt, einen mutigen Ausrissversuch, ein bisschen wie in einem Velorennen, was Mut braucht und einen besonderen Effort braucht, um sich aus dem Feld abzusetzen, einen Ausrissversuch zu wagen. Also etwas zu machen, das für mehr auch könnte, Bedeutung geben, Mehrwert geben, etwas, wo ich auch über meinen eigenen Tellerrand darüber aus schaue. Wenn man Menschen fragt, warum sie sich eigentlich nicht mehr für das Gemeinnützige engagieren, dann hört man ja oft folgende Begründung. Ich allein, was soll ich da schon machen? Ich kann ja sowieso nichts bewirken, allein, als Einzelne. Dann kann ich es ja gerade bleiben lassen. Der Martin reagiert auf das Argument mit einem Bibelzitat, habe ich mit Erstaunen gelesen. Und zwar mit dem Zitat, liebe deinen Nächsten. Und zwar meint er das ganz wörtlich, der Nächste. Man soll in seinem eigenen Umfeld, man soll bei den nächsten Mitmenschen, die einem gerade begegnen, probieren, etwas im Kleinen zu bewirken und sich einzusetzen für sie. Man muss ja nicht gerade probieren, die ganze Welt aufs Maul zu retten, als Einzelne. Das wäre wohl wirklich eine Überforderung. Sondern man kann doch ganz im Kleinen anfangen und bewirkt wohl viel mehr dabei, als man denkt. Er gibt dann auch ein schönes praktisches Beispiel dafür, wie ich finde. Und zwar sagt er, wenn in New York jeder einzelne Einwohner von seiner eigenen Haustür wird 4 Quadratmeter wischen, dann wäre die riesige Stadt New York innerhalb weniger Minuten sauber gewischt. Wenn aber eine professionelle, sagen wir 100-köpfige Putzequipe die Aufgabe hat, New York sauber zu machen, dann dauert es viele, viele Monate. Jetzt ist das Leben zum Glück kein Radrennen, wo es nur einen Sieger gibt und sonst alle anderen Verlierer sind. Der Glaube, so betont der Paulus, verheisst allen Wettkämpfer in diesem Lauf der Sieg. Und nicht nur einem einzelnen herausragenden Individuum gilt der Siegeskranz, sondern alle können den holen. So hat das der Paulus klar machen mit seinem Bild, mit dem Vergleich zum damals sehr populären Laufsport in der Arena. Sein Sprachbild drückt nicht etwa aus, dass der Glaube ein Wettstreit ist, wer von uns allen die beste Wettkampfleistung kann erbringen und der wird dann schlussendlich belohnt von Gott. Das wäre ja ein krasses Missverständnis und das würde dann zu einem Leistungsdenken führen im Glauben, wo wir zum Glück spätestens seit der Reformation überwunden haben. Die Pointe von Paulus im Vergleich ist vielmehr folgendes. Er will uns sagen, lauft so, dass ihr den Siegerpreis holen könnt. Also zeigt vollen und ganzen Einsatz. Gebt alles, was euch zur Verfügung steht, damit ihr das Ziel können erreichen. Und dünnt nicht einfach irgendwie so ein bisschen mitlaufen mit dem grossen Feld unter dem Motto, dabei sein ist alles, sondern gebt alles, um auf das grosse Ziel zuzusteuern. Und das grosse Ziel von diesem Wettkampf vom Glauben, das ist auch x-fach erwähnt in der Bibel. Jesus hat das Reich Gottes genannt. Das Ziel von diesem Wettkampf ist das Erreichen vom Reich Gottes. Jesus hat immer wieder betont, das ist da und jetzt. Es wächst da und jetzt auf. Sehen wir es denn nicht? Zumindest unter uns. Es ist geheimnisvoll schon jetzt da und doch gleichzeitig auch noch nicht ganz. Die Spannung, die bleibt bis zum heutigen Tag vom schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes, das ereignet sich überall dort, wo Menschen von der befreienden und beflügelnden Kraft und Liebe von Gott berührt werden, angesteckt werden. Das Reich Gottes, es ist überall dort, wo Menschen aus schwierigen, aus verzwickten Situationen erlöst werden. Wo Menschen befreit werden, aus Einsamkeit zum Beispiel oder von Angst, die einem plagen. Überall dort, wo Menschen herausfinden aus der Spirale von Streit, Hass und Gewalt. Oder anders gesagt, es entsteht überall dort das Reich Gottes, wo eine versöhnte Gemeinschaft entsteht, wo jedes einzelne Individuum drin dreht ist und aufgehoben ist. Wer auf solche ambitionierte Art, wie es der Paulus beschreibt, Sport machen will, beziehungsweise eben Christ oder Christin sein will, der braucht selbstverständlich, wie jeder Sportler, Training dazu. An Paulus geht es in seinem Vergleich mit den damaligen Spitzensportlern auch um Folgendes. Wie man so schön sagt, ist ja noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Also wer gewinnen will in diesem Wettkampf, der muss hart und konsequent trainieren. Und so brauchen wir auch als Christinnen und Christen Training. Wir brauchen Entschlossenheit und Zielstrebigkeit in unserem Handeln. Das betrifft einerseits die religiöse Praxis und andererseits auch das Leben von moralischen Grundwerten. Der Glaube, der muss sich in der Praxis bewähren. Wenn ich schon nur einmal am Tag mir, sagen wir, 3 Minuten Zeit nehme, zum Abschalten, zum Runterfahren, zum innezuhalten, innerlich ruhig werden, mich probieren auf Gott einzulassen, mich zu öffnen für seine Stimme, dann glaube ich, können die 3 Minuten sehr, sehr kostbar sein. Vor allem eben, wenn es wie ein regelmäßiges Training geschieht. Lieber täglich 3 Minuten so ein kurzes Training einlegen, statt einmal einen riesigen Marathon absolvieren und dann nachher 3 Monate Pause. Christsein braucht solches Training. Und darum verpflichtet ja auch das Taufversprechen, die Eltern und auch Gottes und Göttis, die Täufling zu begleiten beim Eintrainieren von religiöser Praxis. Und auch beim Zweiten, was ich gesagt habe, beim Leben von moralischen Grundwerten, auch dort die Täufling zu unterstützen oder ihnen ein Vorbild zu sein. Auch dabei gilt wieder das schöne Beispiel von New York von vorher. Wenn ich sorgfältig und respektvoll mit meinen nächsten Mitmenschen umgehe, dann hat das eine Vorbildwirkung oder auch eine ansteckende Wirkung für das ganze Umfeld. Das strahlt wie aus. Wenn ich zum Beispiel freundlich mit einem Tischnachbar rede, wo, sagen wir, gerade die Flaschen umgeschossen hat und mir hat alles nass gespritzt, wenn ich freundlich mit ihm rede, wenn ich grossherzig reagiere und ihm das nicht übel nehme, dann wird ihn das bestimmt anspornen, in einer späteren Situation, wo er vielleicht könnte in die Luft gehen, auch grossherzig zu reagieren. Oder nochmal im Spruchbild vom Velorennen. Im Feld drin, wenn ich fahre, bin mit in dem Pulk von dem Fahrerfeld, dann muss ich gut Acht geben, muss ich die Distanz zum Nächsten, zu all denen um mich herum, gut respektieren. Ich muss Rücksicht nehmen, ich muss Acht geben, sonst drohen sehr schnell Unfälle. Wenn 2 sich touchieren im Feld, so Bilder haben wir vielleicht alle auch schon gesehen in den Medien, dann gibt es einen Massensturz. Dann werden noch viel mehr mit reingezogen, als ich das vielleicht im ersten Moment denke. Also wenn ein kurzer Moment ist von meiner Unachtsamkeit, kann ich ganz viel Mitfahrer dann in den Sturz rein verwickeln. Also das Verhalten von mir als Einzelnen, jetzt wieder im übertragenen Sinn, kann sehr, sehr weitreichende Folgen haben. Leben wir doch darum achtsam und respektvoll als Individuen, als Persönlichkeiten, die auf die eigenen Bedürfnisse dürfen und sollen schauen, aber die gleichzeitig auch die Gemeinschaft, den Mitmensch, den Nächsten respektvoll im Auge behalten. Vertrauen darauf, dass wir in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben sind, getragen sind und dass wir so miteinander einen Beitrag erbringen für das Grosse und Ganze. Eben das, was Jesus als das Reich Gottes bezeichnet. Amen.